So, ich kann euch sagen, es ist eine sehr, sehr bewegte Zeit. Es ist eine sehr bewegte Zeit. Und das, was wir um uns herum wahrnehmen, das macht deutlich, wie wichtig es ist, dass wir vom Schlaf erwachen, als gläubige Schar, dass wir vom Schlaf erwachen, dass wir uns in sein Licht stellen und in seinem Licht leben, damit wir erkennen, die Zeichen der Zeit in richtiger Weise deuten und dass wir uns verstehen als eine Schar, wo noch Platz, bei der noch Platz ist. Ja, bei der noch Platz ist. Wir dürfen Menschen einladen, wir dürfen auf Jesus hinweisen. Wir dürfen durch unser Leben und wie wir unterwegs sind deutlich machen, ja, es gibt eine Hoffnung und es gibt eine Rettung. Und das ist nicht Schall und Rauch und das ist nicht in irgendeiner Weise eine Vertröstung, sondern es ist eine Wahrheit. Und wenn wir das nicht tun, wer sollte es tun? Wir sind hier gesetzt mit anderen Christinnen und Christen in dieser Stadt, in dieser Region, um neben dem, dass wir immer wieder selbst auch etwas aufnehmen dürfen von der Kraft Gottes, entgegennehmen dürfen aus seinem Wort, dass wir es aber auch weiter zu sagen haben und bereit sind, es zu verschenken. Es zu verschenken. Das hat Jesus auch getan in der Zeit, in der er auf Erden unterwegs gewesen ist. Und heute soll es darum gehen, was es heißt, in Kraft und doch in Schwachheit unterwegs zu sein, Stillstand zu erleben und doch in eine Bewegung zu kommen, Einsamkeit und der Wunsch nach Berührung. Es soll darum gehen, dass Verzweiflung zu dem Leben, zu unserem Leben gehört, aber auch Zuversicht. Und ich habe einen Text mitgebracht, der steht in Markus 5, die Verse 21 bis einschließlich 43. Jesus fuhr in dem Boot zur anderen Seite des Sees zurück. Dort versammelte sich eine große Volksmenge um ihn. Als er noch am See war, kam einer der Synagogenleiter dazu, ein Mann namens Jairus. Als er Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder. Er flehte ihn an, meine kleine Tochter liegt im Sterben. Bitte komm, leg ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und am Leben bleibt. Da ging Jesus mit Jairus mit. Eine große Volksmenge folgte ihm und umdrängte ihn. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an Blutungen litt. Sie hatte bei vielen Ärzten viel durchgemacht und alles dafür ausgegeben, was sie besaß. Aber es hatte nichts genützt. Die Blutungen waren nur noch schlimmer geworden. Die Frau hatte von Jesus gehört. Sie drängte sich in der Volksmenge von hinten an ihn heran und berührte seinen Mantel. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seinen Mantel berühre, werde ich gesund. Im selben Augenblick hörte die Blutung auf. Sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Jesus merkte sofort, dass Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich in der Volksmenge um und fragte, wer hat meinen Mantel berührt? Seine Jünger antworteten, du siehst doch, wie die Volksmenge sich um dich drängt. Und da fragst du, wer hat mich berührt? Doch Jesus blickte sich um, um zu sehen, wer ihn berührt hatte. Aber die Frau fürchtete sich und zitterte. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie trat vor, warf sich vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Er aber sagte zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist endgültig von deinem Leiden befreit. Während er noch redete, kamen einige Leute aus dem Haus des Synagogenleiters, sie sagten, deine Tochter ist gestorben. Wozu bemühst du den Lehrer noch? Aber Jesus hörte, was sie redeten. Er sagte zu dem Synagogenleiter, hab keine Angst, glaube nur. Jesus ließ sonst niemanden mitkommen, außer Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder von Jakobus. Als sie zum Haus des Synagogenleiters kamen, sah Jesus die aufgeregten Menschen. Sie weinten und klagten laut. Jesus ging hinein und sagte zu ihnen, warum seid ihr so aufgeregt? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn an. aber er warf alle hinaus. Er nahm nur den Vater des Kindes, die Mutter und seine Jünger mit zu sich hinein. Sie gingen in den Raum, in dem das Kind lag. Jesus nahm die Hand des Kindes und sagte zu ihm, Talita kum, das heißt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging einige Schritte umher. Es war 12 Jahre alt. Da gerieten alle vor Staunen außer sich. Jesus schärfte ihn ein, erzählt niemandem etwas davon. Dann sagte er, gebt dem Mädchen etwas zu essen. Ein langer Text. Und ich kann euch sagen, wir dürfen darüber erzählen. Wir dürfen berichten. Die Jünger seiner Zeit sollten es noch für sich behalten. Es hatte tiefere Gründe, aber wir dürfen darüber sprechen. Wir dürfen es lesen und wir dürfen erleben, wie Jesus zwei Frauen in besonderer Weise Begegnung schenkt. Und das hat nicht nur ihnen etwas ausgeworfen und in ihnen etwas ausgeworfen, sondern hat auch uns, dir und mir zu sagen. Das, was ich so unglaublich finde, ist, dass die Welt, solange sie besteht, sie braucht Stellvertreterinnen und Stellvertreter. Sie braucht Fürsprecherinnen und Fürsprecher. Der Vater, der Jairus, der sich hier etwas erlaubt, was in dem Ort sicherlich einen neuen Blick auf ihn erbracht hat. Er war Synagogenleiter, Vorsteher. Er hatte also ein Mandat in diesem Ort. Er hatte ein Sagen in diesem Ort. Es war auch meistens etwas mit der Politik verflochten. Und von daher war es nicht ohne, dass ausgerechnet ein Synagogenleiter sich vor Jesus hinwirft. Und ihr müsst euch das wirklich so vorstellen, so wie es hier steht. Er sich vor Jesus hinwirft und in seiner Verzweiflung, seiner Kapitulation, seines bis dahin doch so großen Wissens, was alles sich aufgelöst hat, alle Kunst der Ärzte etc. pp., er hat die Möglichkeit, vor Jesus auf die Knie zu gehen und zu bitten für sein Kind. Die Welt, die Zeit braucht Fürsprecherinnen und Fürsprecher. Sie braucht Leute, die so wie ein Vater, der sein Kind liebt, bereit sind, für einen oder für die andere sich vor Jesus auf die Knie zu begeben und zu bitten und zu flehen, dass Gott in seiner Liebe, Jesus in seiner Kraft, der Heilige Geist, Heilung erwirkt. Diese Welt braucht es. Es braucht Menschen, die eintreten für die, die im Moment eben nicht kommen können, die nicht auf dem Weg sind. Dieses junge Mädchen kann nicht kommen. Ihr geht es so schlecht, dass mit dem Tode zu rechnen ist. Welchen Weg würdest du für dein Kind, für dein Enkelkind nicht auf dich nehmen? Was würdest du tun? Ob so eine Liebe Einzug halten kann, auch für die, die nicht zu meiner direkten Verwandtschaft gehören und doch mit mir verwandt sind, eventuell schon längst zu Gottes Volk gehören von Gottes Seite? Er mir die ganze Zeit sagt, es wird sich lohnen, wenn wir auf die Knie gehen für einen anderen, für eine andere, die Hilfe braucht. Ist das vielleicht verloren gegangen? Sind wir so konzentriert auf unsere Liebsten, dass dafür gar kein Platz mehr ist, gar kein Raum mehr ist, keine Zeit, auch nicht mehr die Haltung? Das Gebet tatsächlich nur noch das Händefalten und das ein bisschen Kopfsenken ist? Sollte vielleicht das Gebet in eine neue Form geführt werden, auch dass klar wird, vor wem wir knien, vor wem wir auf die Knie gehen, nicht für irgendetwas, was wir anhimmeln, nicht vor einem Verein oder was weiß ich, auch nicht vor Menschen, sondern hier vor dem Menschensohn, vor Jesus selbst. Und er bringt Glauben mit. Glaubst du, dass ein Mensch, der im Moment noch gar nicht an Jesu Herz sicherlich, aber er dieses noch nicht erkannt hat für sich, diesen Glauben noch nicht hat, glaubst du, dass es passieren wird? Jairus glaubt, dass Jesus, wenn er seine Hände über das Kind stellen wird, legen wird, auf sie legen wird, dass sie gesunden wird, gerettet wird, am Leben bleibt. Und das ist doch der Siegeszug, den Jesus vollzogen hat. Er ist gekommen, damit Sünderinnen und Sünder Befreiung erleben und ewiges Leben geschenkt bekommen. Es geht um Leben oder Tod. Jesus tut etwas, was ich großartig finde. Er hört ihm zu Und dann in Vers 24, da ging Jesus mit Jairus. Was für eine Botschaft. Ich sage dir heute Morgen, wenn das, und das sagt Jesus auch dir, ich bin mit dir, ich gehe mit dir, dann ist schon das Größte passiert, was uns passieren kann. Denn selbst wenn der Weg lang ist, und ich möchte euch jetzt mal ein bisschen hineinholen in das, dass Jairus zwischendurch ja dann ganz schön lange warten muss. Er weiß, dass sein Kind im Sterben liegt. Und er weiß, dass dann plötzlich dazwischen noch eine Frau kommt, die auch ein Problem hat. Was ist mit der Zeit? Die Zeit rinnt dahin. Die Zeit rinnt dahin. Ich würde als Vater, ich würde innerlich austicken. Ich würde sagen, Jesus, du kannst danach nochmal dahin kommen, aber jetzt erst zu meinem Kind. Nein, er hält in irgendeiner Weise, und ich kann es mir nicht beschreiben, es ist auch nicht beschrieben, er hält sich aber zurück. Wenn Jesus mitgeht, weiß ich mich schon beschenkt. Auch wenn das, was ich mir sehnlichst erwünsche, noch nicht eintrifft. Könnten wir so eine Haltung haben? Selbst wenn für das Diesseits nicht eine Antwort kommt, vielleicht erst, wenn wir bei Jesus sichtbar sind, Antwort dann da ist, können wir trotzdem in der Haltung unterwegs sein? Ich möchte lernen, von Jairus abwarten zu können und zu dem Zeitfeld, was Jesus vorgibt, Ja sagen. Wenn wir glauben, dass er auf ein glaubendes Beten Antwort gibt und erhört, ernstliches Beten erhört, dann dürfen wir bereits auf dem Weg sagen, und der Sieg wird über meinem Kind ausgesprochen. Der Sieg über meine Ehefrau wird ausgesprochen. Der Sieg über meinen Ehemann, er wird ausgesprochen. Der Sieg über meine Mitarbeiter in der Firma, wo auch du unterwegs bist, er wird ausgesprochen. Ich glaube es und halte daran fest. Und in dieser Haltung bin ich unterwegs. Wisst ihr, dass das eine ganz andere Sache dann ist? Weil wir Gott schon die Ehre geben darüber, dass er das Leben für den ich eintrete, vollenden wird, und zwar in Herrlichkeit und wunderbar nach seinem Willen. Das heißt, wir können als Christenschar bereits für Dinge danken, die wir noch nicht sehen. Wir können, das ist exklusiv, wir können im Glauben für Dinge danken und sie erwarten, obwohl wir sie noch nicht sehen können. Das ist riesig. Das ist in dieser Geschichte in kleinem Format zusammengeschrieben, aber ich finde es großartig. Jairus lernt in dieser Geschichte, Jesus wird zu seiner Zeit tun, was er tun soll. Und so haben sie sich auf den Weg gemacht. Die Menschen sind natürlich neugierig, sie sind bedrängend um Jesus herum und sie wollen natürlich etwas sehen. Was wird jetzt passieren? Hokus Pokus oder was auch immer. Die Menschen sind uns an der Stelle egal. Da ist eine Frau dazwischen. Und da kann ich als Mann gar nicht gut mitreden. Wenn Blutungen nicht aufhören, wenn der Zyklus nicht aufhört, Blutung nicht aufhört, 12 Jahre, was ist das an Verlust an Kraft, an Energie, an Lebenssaft? Blut wird wie Lebenssaft gehalten. Was hat diese Frau durchgemacht? Wie ist sie isoliert, anonym? Wie ist Stillstand bei ihr, Kraftlosigkeit, Schwäche, Verzweiflung? Wie gibt sie ihr Geld nach und nach aus, übrigens wie viele heute auch, dass sämtliches Geld ausgegeben wird, um den Sieg irgendwie zu erringen durch ärztliche Kreativität, die ich überhaupt nicht in Abrede stellen will. Und es ist auch gut, wenn man da was investiert. Aber sie hat erlebt und musste erleben, dass dieses Bluten nicht aufhört und sie damit zu den Aussätzigen gehörte sozusagen, die unrein sind, die nicht berührt werden dürfen und sie darf niemand berühren. Ich habe das selbst sehr nah erlebt in einer Situation in einem Pflegeheim. Ich war in der Vorbereitung für meine Ausbildung der Krankenpflege und musste ein halbjähriges Praktikum machen, unter anderem in meinem alten Heim in Berlin, in West-Berlin damals noch. Und damals gab es noch, hört, 3 Bettzimmer im Seniorenbereich, 3 Bettzimmer. Und ich kam in ein Zimmer, relativ frisch auf dieser Station, und erlebte eine unglaubliche Tragik. Da war eine Frau, die war so laut und so mit ihren Worten so böse, dass sie immer wieder eine andere Person, die auch, waren alle bettlägerig, immer wieder zum Weinen brachte und dann lachte sie. Und es hatte mich, es war wie eine, ich kann es nicht beschreiben, es war so grausam. Und ich merkte, ich muss diese alt gewordene liebe Frau, die immer wieder zum Weinen gebracht wurde durch böse Worte, durch Lautstärke, durch ein Gaffen und ein furchtbares Lachen, ich musste sie in den Arm nehmen. Und als das geschah, dann weinten wir zusammen. Es gibt so viele, die nicht mehr umarmt werden. Wo niemand da ist, der sagt, ich nehme dich jetzt zuallererst erstmal in den Arm. Vielleicht bist du vom Typ her nicht so und sagst, ich bin da sowieso distanzierter. Aber ihr Lieben, wenn du Sehnsucht hast nach dem, dass jemand dich wirklich ohne irgendwelche Hintergedanken umarmt, um der Liebe Gottes Raum zu geben, dazu sind wir da. Dazu sind wir da. Weil dann Bitterkeit gehen kann. Und weil wir angefangen haben, für diese andere Dame zu beten. Und ich muss euch sagen, es war wirklich ein Geheimnis für mich, dass diese Frau, diese sehr laute, dass diese Frau auch auf dem Weg eine Veränderung erleben durfte. Und dass dieser Raum ein anderes, wirklich in einem anderen Lichtfeld unterwegs sein konnte. Es ist nicht alles 100 geworden, aber es war ein Erleben. Diese blutflüssige Frau ist unterwegs und sie hat diese eine Sehnsucht, wenn ich ihn nur berühre, dann wird mein Leben anders. Ich sag dir was, Jesus lässt sich gern berühren von dir. Berühre Jesus, indem du in seinem Wort liest und im Heiligen Geist Raum gibst. Es ist wie ein, dass du Jesus berührst, weil du von ihm etwas bekommst, weil er sich umdreht, weil er Ausschau hält nach dir. Und das erlebt sie. Sie erlebt, dass das alles abfällt und dass damit etwas unglaublich Großartiges erfahren wird. Sie wird als Tochter von ihm angesprochen. Tochter. Das heißt, du bist wieder hineingerufen in die Familie Gottes. Du bist willkommen, du bist Tochter des Höchsten, du bist angesehen und du bist frei von all dem, was dich knechten wollte durch diese Krankheit. Du bist frei. Wisst ihr, was das auslösen musste? Ich weiß gar nicht, was diese Frau alles danach tat, steht ja nicht dabei, weil, und das ist Jesus, er gleich weitergeht. Weil er weiß, dass nicht nur du voll eingeschenkt bekommen sollst, sondern auch der auch auf Jesus wartet. Dein Nachbar, deine Nachbarin. Und sie gehen. Und in diesem Gehen passiert etwas, was wir heute Morgen auch erlebt haben, Anfechtung. Wenn plötzlich tatsächlich Krankheit aufbricht und man sagt, so jetzt geht es nicht, jetzt können wir das nicht machen, jetzt können wir dies nicht machen, jenes nicht machen. Das hat was in der Dimension eines Gottesdienstes immer auch mit Anfechtung zu tun. Wisst ihr, wie die Anfechtung hier aussieht? Ja, Jairus, kannst du vergessen das mit dem Lehrer? Kannst Jesus nach Hause schicken? Dein Kind ist tot. Lass dir nichts vormachen, lass dir nichts vorgaukeln, dein Kind ist tot, das war's. Jetzt kommen die Schreier. Wisst ihr, wie die geschrien haben damals? Also diese Leute, die um die Toten geweint haben, die wurden also zum Teil bestellt. Und je lauter die geklagt haben und gerufen haben, umso pompöser war ja angeblich so die Familie, die jemand verloren hat. Also sie waren richtig professionell im Klagen. Ich stelle mir das richtig grausam vor und ich danke dem Text hier, ich danke Jesus, dass er das nicht abkonnte. Ich fand es total cool, wie er sagt, ey, was regt ihr euch hier auf? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft. Und die lachen ihn aus. Ja, zweierlei. Einmal, dass die Autorität Jesu immer wieder in Frage gestellt wird in unserem Leben. Durch Menschen, die uns vielleicht ganz nahe sind. Die uns vielleicht sogar eine Zeit lang begleitet haben. Das passiert hier. Sie wollen Jesus eigentlich wegschicken. Sie sagen, Jairus, brauchst du nicht mehr den Jesus. Und das andere, dass da eine Klage ist, dass da etwas ist, was die, die jetzt gerade noch geklagt haben, Jesus auslachen. Jesus wird ausgelacht. Wenn du ausgelacht wirst, weil du gläubig bist, weil du an Jesus festhältst, weil du sagst, ich lebe dennoch in der Nachfolge mit Jesus und mit Jesus allein. Und es kann sein, dass in deiner ganzen Klasse sich alle gegen dich verschwören werden. Es kann sein, dass du dann der Loser bist in dem Moment. Dann sage ich dir, Jesus ist an deiner Seite. Und Jesus geht mit dir durch den Tag, geht mit dir durch deine Ausbildung, geht mit dir durch den Gang in deiner Familie, der vielleicht schwer ist im Moment. Er sagt zu Jairus, hab keine Angst, das Kind schläft nur, vertraue und bleibe stark, Jairus. Das darf ich dir heute Morgen auch sagen. Vertraue, bleibe stark, vertraue auf die Heilungskräfte Jesu und vertraue ihm, dass er zu seiner Zeit das Richtige tut. Hier geht er mit einer kleinen Gruppe zu diesem Kind und spricht aus, Talita kum, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und wenn Jesus es sagt, dann kommt Leben wieder in dich hinein. Und wir werden es alle erleben. Wir werden es alle erleben, wie wir hier auf dieser Erde irgendwann die Augen zumachen werden. Jesus weiß wann. Aber wir werden erleben, dass wir dann die Stimme hören. Denn steh auf. Steh auf. Es ist der Tag da. Es ist der Tag da. Und du stehst auf mit anderen. Und du siehst die Schar derer, die zu Jesus gehören. Und es wird ein Tanzen, ein Staunen, eine Freude sein, eine Anbetung sein, die kein Ende findet. Hier wird das Kind, übrigens auch noch eine kleine Information, dass Jesus das Kind berührte, war eigentlich auch ein Unding. Tote hatte man nicht zu berühren und machte sich damit auch unrein. Er berührt das Kind bewusst, er nimmt es an die Hand und richtet es auf. Und dann kommt Jesus um die Ecke, wie ich ihn liebe. Er sagt, gib dem Mädchen etwas zu essen. Ist das nicht genial? So kennt er uns bis da hinein. Lasst uns in dieser Kraft unterwegs sein. Lasst uns da, wo jemand uns zum Stillstand verdonnern will, in Bewegung geraten. Lasst uns da, wo wir einsam sind, die Berührung zulassen. Lasst uns gegenseitig von Verzweiflung in Zuversicht wandeln. Und lasst uns erleben, dass Christus, der Auferstandene, mitten unter uns seinen Dienst tut. Amen.